Ah, jetzt kann ich das noch auf dem Monitor haben, das wäre ganz toll, dann bin ich nicht so blind. Okay, kein Problem. Also, alle rechten Predigten gehen dahin, dass wir glauben sollen, allein Christus sei der einzige Heiland und Trost der Welt. Liebe Gemeinde, ist es nicht schön, dass wir einen Heiland und Trost in dieser verworrenen Welt haben? Es kann ja so sein, dass es einigen von euch so geht wie mir. Ich finde die Welt, in der wir leben, oft sehr verwirrend und belastend, abwechselnd traurig oder wütend machend. Wir schauen Nachrichten und wir regen uns auf oder wir regen uns über die auf, die sich aufregen. Ich habe da mal die KI so ein Bild fabrizieren lassen über Leute, die sich aufregen. Und es kann auch sein, dass wir uns über die Lage der Welt aufregen. Und ich habe den Eindruck, das machen wir in Deutschland gerne, uns fragen, warum die anderen Länder so verrückt sind. Also die Amerikaner oder die Brexit-Briten oder die Ungarn oder die Italiener oder die Österreicher. Und die Liste könnten wir jetzt noch lange fortschreiben. Und dann gibt's noch die, die auf die ein oder andere Art finden, dass in unserem Land auch nicht alles so toll läuft. Und ich kann das nachvollziehen. Erlaub mir diese eine Bemerkung, dass ich in diesem Kontext ich für mich sagen kann, dass der über 100 Jahre alte Satz am Deutschen sehen oder hören. Ich möchte dem entkommen und mich ablenken. Und dafür gibt es das schöne Wort Eskapismus. Ich lese dann Nachrichten über meinen Fußball, halte das im Kern gar nicht für verwerflich. Wenn man mal zumindest für eine Zeit den Blick von den Problemen abwendet, immer lauter und immer hysterischer und verworrener um uns rum sind und sich um uns wickeln. Eskapismus, nordenglischen Weide befindet, noch retten konnte. Ich fürchte aber, dass Eskapismus, das ständige geistige Weglaufen, das dauerhafte seelische Betäuben, durchaus auch etwas sehr Gefährliches haben kann. Es gibt ein Weglaufen oder ein Wegschicken, ein sich wegducken, ein Weghören, das uns vielleicht sogar das Leben kosten kann. Vor der Frage, wie ist das eigentlich mit Gott und mir, kann man nicht wirklich weglaufen. Die wird uns wieder einholen, spätestens am Ende unseres Lebens. Oder wie es der von mir sehr geschätzte Country-Sänger Johnny Cash in einem seiner letzten Lieder, ein alter Spiritual, gesungen hat, you can run on for a long time, sooner or later God's gonna cut you down. Irgendwann. Trotzdem, in der Bibel gibt es mehrere Geschichten von Leuten, die vor Gott oder vor Jesus weggelaufen sind oder vor Leuten, die Jesus wegschicken wollten. Geschichten von Leuten, die innerlich oder äußerlich gesagt haben, geh weg, Jesus. Und eine dieser Geschichten finden wir im Lukas-Evangelium, wenn wir darauf mal schauen. Der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen, ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium. In den vorhergehenden Kapiteln heilte Jesus und die Massen folgten ihm. Wir können es gut verstehen, warum die Menschen in Massen zu ihm kommen. Wer krank ist, sehnt sich nach Heilung. Umso erstaunlicher ist es, dass die Massen in dieser Geschichte zu Jesus kommen, um ihn zu hören. Sie wollen das Wort Gottes hören und die Menge drängt so, dass Jesus etwas sehr Sinnvolles tut. Er bringt sich in eine Position, die sicherstellt, dass ihn alle unbedrängelt hören können. Er bittet die Besitzer des Bootes, ihn ein paar Meter auf den See zu bringen. Das Problem war, dass diejenigen, denen das Boot gehörte, erstmal gar nicht Teil des Spiels waren. Sie gehörten nicht zu der worthungrigen Menge, die Jesus zuhören wollte. Sie hatten eine harte und erfolglose Arbeitszeit hinter sich. Gut möglich, dass sie gar nicht so begeistert waren, als dieser Wanderprediger mit der großen Meute im Gefolge anrückte. Sie wuschen schon ihre Netze. An dem See fällt zum ersten Mal der Scheinwerfer auf den Fischer Simon, später Kephas oder Petrus, also der Fels genannt. Also, Jesus bittet Simon, ihm sein Boot zur Verfügung zu stellen und ein paar Meter weg vom Ufer zu fahren. Und Simon lässt sich darauf ein. Ohne dass er wusste und geplant hatte, war Simon jetzt in einem Boot mit Jesus. Ob Simon wollte oder nicht, jetzt musste er wohl oder übel zuhören. Der Evangelist Lukas schreibt nicht, ob Simon von den Worten Jesu tief bewegt war. Wir wissen das nicht. Vielleicht hat er nur mit einem Ohr hingehört und an die harte, erfolglose Arbeitsnacht gedacht. Vielleicht war hier oder da, so kann es ja auch gewesen sein, etwas von den Worten Jesu zu Petrus durchgebrochen. Manchmal ist man ja in Gedanken, manchmal ist man nicht so ganz bei der Sache. Also ich kann mir vorstellen, dass das früher so war, jetzt natürlich nicht. Bei einigen war das so, die eine Predigt gehört haben, dass sie vielleicht gar nicht so dabei waren. Und doch, bei dem einen oder anderen Satz schafft man es oft nicht wegzuhören. Und Jesus ist mit seiner Predigt fertig und die Bibel sagt jetzt nicht, und Simon gedachte der Worte Jesu und beschloss, ihm nachzufolgen. Nein. Vielleicht denkt Petrus jetzt endlich an seinen Feierabend. Im Anschluss an die Predigt passiert aber etwas völlig Unerwartetes. Der Prediger gibt Simon Anweisungen. Zurück auf das Wasser, dahin, wo es tief ist. Und werfe die Netze aus, also die schon gewaschenen Netze. Bleiben wir mal bei diesem Bild. Hier ist Simon, Fischer von Beruf. Gehen wir mal davon aus, dass er etwas von seinem Beruf versteht. Er ist abgekämpft. Er hat den Wanderprediger auf sein Boot gelassen, vielleicht aus Neugier, vielleicht aus Höflichkeit. Das ist das eine. Aber Jesus gibt ihm eine Anweisung, die gar nichts mit dem zu tun hat, was Prediger eigentlich tun. Ganz im Ernst. Vielen Dank. Muss man davon ausgehen, dass ein Prediger zwingend etwas von Fischen versteht? Als Kfz-Mechatroniker würde ich wohl sehr ablehnend darauf reagieren, wenn jemand Fachfremdes mir Anweisungen darüber gibt, wie ich meine Arbeit machen soll. Egal, ob diese fachfremde Person ein Prediger oder ein renommierter Herzchirurg ist. Nein, Prediger können gute Theologen oder Seelsorger sein. Sie müssen deswegen nicht zwingend etwas von Biologie oder Fischerei oder Politik verstehen. Simon hat offensichtlich ganz ähnlich gedacht. Zunächst, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und das logische Ende dieses Satzes für mich wäre, und es hat heute einfach keinen Sinn. Glaub mal, wir kennen den See. Lass gut sein, wir sind müde, Schluss für heute. Interessanterweise reagiert Simon hier anders. Ganz offensichtlich hat Jesus ihn doch berührt, den abgekämpften und enttäuschten Fischer. Simon beendet den Satz ganz unerwartet: Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Vielleicht war Simon hellauf begeistert von dem, was Jesus im Boot gepredigt hat, vielleicht auch nur leise berührt, wir erfahren es nicht. Wie auch immer der Eindruck von Jesus auf dem Boot auf Simon gewesen ist, er war stark genug für ihn, um sich auf Jesu Wort einzulassen. Wieder raus auf den See, wieder rein ins Wasser mit den mühsam freigeknibbelten und gereinigten Netzen. Simon gibt einen einzigen Grund an, warum er das macht. Auf dein Wort hin. Liebe Geschwister, das ist Gehorsam. Jesus zu folgen, auf das Wort Gottes zu hören, obwohl es nach menschlichem Ermessen keinen Sinn macht. Das ist Gehorsam. Etwas zu tun oder lassen, obwohl unsere Vernunft, obwohl Welt, Freunde und Familie oder wer auch immer uns auslacht oder die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder uns sogar angreift. Das ist Gehorsam. Jesu Gehorsam anzunehmen, Jesu Gehorsam zu sein, ist etwas anderes, als Ratschläge von ihm anzunehmen. Solange das, was Jesus uns sagt, uns sowieso einleuchtet, ist es nicht so schwer, es zu befolgen. Simon hat entschlossen, gehorsam zu sein. Hätte er Jesu Aufforderung als Ratschlag verstanden, er hätte die Netze nicht nochmal ausgeworfen. Simon ist gehorsam und erlebt, was sein Leben verändern wird. Er folgt der Anweisung Jesu, wenn auch zögerlich, verständlicherweise, und er fängt an, er fängt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Fische, als er jemals in seinem Leben gefangen hat. Die Netze reißen, Hilfe wird herbeigeholt. Simon macht also den Fang seines Fischerlebens und das Boot fasst den Fang kaum noch. Jesus gehorsam zu sein, lohnt sich offensichtlich in unvorstellbarem Ausmaß. Und jetzt geschieht etwas, was vordergründig gar nicht zu verstehen ist. Simon sagt: Herr, geh weg von mir. Herr, geh weg von mir. Simon, möchte man fragen, warum? Was soll das? Nüchtern gesehen hätte er Jesus ja mal vorschlagen können: Jesus, wir machen einen Deal. Meister, bitte komm einmal in der Woche und ich mach dich zum Teilhaber. Du kriegst 50% und brauchst nur zu sagen, wo wir unsere Netze auswerfen sollen. Das klingt jetzt fast albern, aber bei Licht gesehen, es ist ja genau das Geschäftsmodell von vielen Wahrsagern und Astrologen aller Art, die im Fernsehen oder sonst wo damit Geld verdienen. Wir sagen euch, wo ihr euer Glück und euer Geld machen könnt, ihr bezahlt uns dafür, am besten im Voraus. So, die Bibel warnt davor, zu Recht übrigens. Simon ist nicht so töricht. Jesus so einen Vorschlag zu machen, das tut er nicht. Er merkt, er ahnt, dass hier etwas anderes geschehen ist. Simon, der Fischer, weiß ja, dass der Fang, den er gemacht hat, unmöglich ist. Er ahnt, dass hier jemand, der nicht nur eine gute Idee hatte, wo man einen guten Fang machen könnte. Er weiß, dass es sich hier um ein handfestes Wunder handelt. Er ahnt, dass der See, in dem er fischt, der See Jesu ist. Er ahnt, dass die Fische, die in dem See schwimmen, die Fische Jesu sind. Kann es sein, dass ich die Blätter vertauscht habe? So. Kann es sein, dass er etwas spürt, was wir oft vergessen? Es ist Gott, es ist Jesus, der den Fischen sagt, wie und wohin sie zu schwimmen haben. Und wenn es in das Netz ist. Es ist Jesus, der in jeder Sekunde dafür sorgt, dass unsere Welt nicht kollabiert. Dass der Fisch schwimmt, der Löwe brüllt und der Weizen wächst. Und dass wir auch nur den nächsten Atemzug machen können. Das verdanken wir Jesus. Simon spürt etwas von der Größe und Heiligkeit Jesu. Und er spürt, und das ist etwas sehr Natürliches, dass er davon abgestoßen wird. Wenn wir jemanden treffen, der deutlich intelligenter ist als wir selbst, der attraktiver, begabter, fleißiger und zielstrebiger ist. Stößt uns das nicht auch irgendwie ab? Auf der einen Seite, und ich kann das jedenfalls für mich sagen, umweht mich ein leichtes Gefühl der Abwehr, weil das, was an dieser Person so exzellent ist, ein bisschen mein Mittelmaß offenlegt. Ein kleines albernes Beispiel. Ein Freund, zu dem ich leider keinen Kontakt mehr hatte, der war früher recht verwirrt. Der hat verschiedene Ausbildungen und Studiengänge angefangen und wieder abgebrochen. Und als ich ihn dann nach wirklich sehr, sehr langer Zeit, Jahren, als ich ihn mal gegoogelt habe, durfte ich lesen, dass er mittlerweile einen hohen medizinischen Posten als Arzt in einer traumhaften Stadt, in einem ruhigen, sicheren, schönen und teuren Ländchen, also der Schweiz, hat. Ja, ich gönne ihm das. Auf der anderen Seite ziehen uns solche Menschen ja auch wieder an. Wir wollen ihre Anerkennung, wir nehmen uns sie vielleicht sogar als Vorbild. Ein seltsamer innerer Konflikt. Abgestoßen und fasziniert zugleich. Simon weiß, da ist jemand, der ist heilig und groß. Dem gehorchen die Fische im See. Simon sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Lukas beschreibt, dass Simon und die anderen von einem Schrecken erfasst waren über diesen Fang. Die Fische sind im Boot, die Anstrengung des Fischens ist vorbei. Die Freude über den Fang, die verebbt, und es wird ihnen klar, dass dieser Mann ganz besonders ist. Und dann bekommt Simon Angst. Angst vor Jesus. Ihr Lieben, ich frage mich manchmal, ob die Bilder und die filmischen Darstellungen von Jesus, so gut sie sein mögen, nicht die Gefahr in sich bergen, dass wir Jesus verniedlichen. Immer nett, immer milde, immer freundlich. Und wir wissen es auch, dass Jesus oft karikierend dargestellt wird als langhaariger Latschenträger mit leicht debilem Lächeln. Simon sieht Jesus nicht so. Er weiß, er ahnt zumindest, dass sich in der Erscheinung des Menschen Jesus etwas Großes und Heiliges zeigt. Jemand und etwas, von dem sich Simon sehr bedroht fühlt. Vielleicht zu Recht. Machen wir mal ganz kurz ein neues Fenster auf. In der Bibel gibt es zwei Bilder für Jesus. Der Löwe und das Lamm. Das ist eigentlich schwer zusammenzukriegen, diese beiden Bilder, oder? Was haben die eigentlich gemeinsam? Und doch passen diese beiden Bilder zu Jesus. Ich fürchte nur, wir haben, wenn wir an Jesus denken, uns sehr auf das Lamm eingeschossen. Löwen gehören schließlich in einen Käfig oder dahin, wo keine Menschen sind. Oder, wir machen einmal ein Bild weiter. Der britische Autor C.S. Lewis schildert in seinen Narnia-Romanen, also er hat so mehrere Romane über ein Land geschrieben, was es nicht gibt. Er schildert darin eine Szene, in der Kinder die Bewohner, in der Kinder sind, und diese Kinder fragen die Bewohner von Narnia, wer ist eigentlich hier der König? Und sie erfahren, dass dieser König ein Löwe ist und sie möchten etwas über diesen König erfahren. Dieser König heißt Aslan und er ist in gewisser Weise eine literarische Anspielung auf Jesus. Die Kinder fragen, ob Aslan, dieser Löwe, sicher oder harmlos ist. Sie fragen, ob er eine Bedrohung darstellt oder nicht. Und die Bewohner sagen, natürlich ist er nicht harmlos, er ist ein Löwe, aber er ist gut. Interessant. Kann es sein, dass Jesus gar nicht harmlos für unser Leben ist? Also Simon merkt, dass Jesus nicht harmlos ist und ihm wird in der Gegenwart Jesu klar, dass er ein sündiger Mensch ist. Simon, was ist denn los mit dir, möchten wir fragen. Warum bist du ein sündiger Mensch? Gut möglich, dass Simon was auf dem Kerbholz hatte. Vielleicht hat er mal seine Fische zu unfairen Preisen verkauft. Vielleicht war er nicht nett zu seiner Frau, was auch immer. Aber ich denke, es war etwas anderes. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir auf einen Menschen, der so ist, wie Gott sich eigentlich Menschen gedacht hat. Zum ersten Mal nach Adam. Jesus ist der vollkommene Mensch in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Und wenn uns schon auf einem viel niedrigeren Level Menschen nervös machen und abstoßen, die warum auch immer besser, moralischer, schöner oder intelligenter sind als wir, wie viel mehr dann Jesus? Also, Simon spürt, dass er ganz anders ist als Jesus. Und vielleicht hielten die anderen den Simon für einen ordentlichen Kerl, vielleicht hat er das bis dahin sogar selbst. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und in diesem Licht erkennt sich Simon. Er weiß, vor Gott bin ich ein sündiger Mensch. Ich besuche regelmäßig einen guten Freund und der hat auf seiner Gästetoilette ein unfassbar unangenehm helles Licht installiert. Und ich übertreibe nur wenig, wenn ich sage, dass ich mich, wenn ich in dem Licht sehe, regelmäßig so erschrecke, wenn ich in den Spiegel gucke. Da denke ich, oh nein, sehe ich so aus. So kann ich nicht unter Leute gehen. Es ist normal, wenn Leute sich unwohl und bedroht fühlen in der hellen Gegenwart Gottes. Und Simon sagt, geh weg. Und manchmal ist es sehr gut, wenn Jesus unsere Bitten nicht erhört. Wir wissen, er geht nicht weg. Jesus widerspricht dem Simon aber auch nicht. Er sagt nicht, hör mal Simon, du bist eigentlich kein schlechter Typ. Jeder greift mal daneben. Und der Mangel des Ruhmes, den sie von Gott haben sollten. Jeder erlaubt mir einen etwas makabren Vergleich. Jemand, der von einem Hochhaus hinunterstürzt, ist in aller Regel sehr sichtbar danach für alle tot. Wenn aber jemand durch einen geschickten Stich in die Herzkammer mit einem sehr gezielten kleinen Stich, mit einem kleinen Skalpell getötet wird, so kann es durchaus sein, dass man diese Person erstmal für Schlaf. Es sieht ja noch alles gut aus. In Wahrheit ist diese Person aber genauso tot wie derjenige, der aus einer großen Höhe gefallen ist. Er sieht nur besser aus. Ihr Lieben, das ist das, was die Bibel uns sagt. Jeder Einzelne ist so, wie er ist, nicht vor Gott in Ordnung, der hier oder sonst wo auf einer Kanzel steht. Und nein, damit meint sie nicht nur deinen Nachbarn, sondern dich. Wenn wir uns immer nur wohlfühlen in der Gegenwart Gottes, könnte es daran liegen, dass wir vielleicht gar nicht bei dem richtigen Gott sind. Die Gegenwart Gottes wühlt den ganzen dreckigen Matsch unserer Seele auf. Wir lesen sowohl im Alten wie im Neuen Testament, dass sich Menschen vor der Heiligkeit Gottes verbergen wollen oder müssen. Denken wir an Mose. Wir lesen von Menschen, für die die Begegnung mit dem heiligen Gott etwas Verstörendes, Traumatisches hat. Das Heilige stößt uns ab und dennoch fasziniert es uns auch. Ein eigenartiger Konflikt. Jesus widerspricht Simon nicht. Er sagt, fürchte dich nicht. Jesus macht Simon deutlich, meine heilige Gegenwart will ich nicht zerstören. Er sagt, wie gesagt, diesen Satz, den man in der Bibel öfter hört, wenn Gott oder Engel zu Menschen sprechen, fürchte dich nicht. Und dann sagt Jesus einen Satz, der mich als Kind schon ziemlich verstört hat. Von nun an wirst du Menschen fangen. Also jetzt mal im Ernst. Die Fische, die Jesus gefangen hat, die haben das nicht überlebt. Also die Simon gefangen hat. Sie sind zum Nutzen der Menschen gefangen worden. Oder ins Netz gesprungen. Aber sie sind gestorben. Die Menschen, die Simon als Petrus für Jesus fangen wird, die werden ewig leben. Simon wollte, dass Jesus weggeht und er wollte auch mit ihm gehen. Und er war ihm gehorsam. Er war ihm gehorsam, auf dein Wort. Wir hören von anderen Geschichten in der Bibel, in denen Menschen freiwillig von Jesus weggehen. Der reiche Jüngling, dem Jesus sagte, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Nein, der Preis war diesem Mann zu hoch. Er wollte ehrlichen Herzens einen Ratschlag von Jesus, aber er wollte ihm nicht gehorsam sein. Unser Geld und unser Besitz, unsere gesellschaftliche Stellung, unsere sonstigen Überzeugungen, die haben uns oft fest im Griff. Ich habe mal eine Geschichte gehört und ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie ist ein ganz gutes Bild. Affen werden angeblich manchmal mit einer Kiste gefangen, die auf dem Boden festgemacht ist. Diese Kiste hat ein sehr enges Loch, in das gerade die Hand des Affen hereinpasst. Und in der Kiste befindet sich Futter. Die Affen greifen herein und machen dann eine Faust. Aber so passt dann die Hand nicht mehr durch das Loch. Und die Affen kommen nicht mehr von der Kiste weg. Sie müssten das, was sie in ihrer Faust haben, loslassen, um zu fliehen. Aber das schaffen sie nicht. Auch dann nicht, wenn sie gefangen werden. Ihr Lieben, das hört sich so albern an, aber ich finde mich so oft in dieser Geschichte wieder. Nicht loslassen können. Es gibt auch Leute, die gehen innerlich von Jesus weg. Ich glaube, Judas hatte schon lange Zweifel an Jesus. Ich glaube, er hat sich Stück für Stück von Jesus entfernt. Aber da waren dann ja auch noch die anderen Jünger. Und vielleicht war er gut mit einigen befreundet. Vielleicht war es ja auch trotz aller Strapazen eine schöne Gemeinschaft, in der er gerne war und die man nicht so einfach verlässt. Ihr Lieben, es ist wirklich schön, wenn Leute in die Gemeinde kommen, weil es hier nett ist. Und das ist es auch, wenn hier so, und ich meine mich selbst, so anstrengende Menschen. Es wäre sehr schade, wenn jemand ausschließlich wegen der netten Atmosphäre oder dem tollen Chor oder dem netten Schnack beim Kaffee in dieser Gemeinde bleibt. Im Hebräerbrief, Vers 14 steht, achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht. Ich will und kann diesen Vers jetzt hier nicht ausdeuten, aber es ist so wichtig, dass jeder, der hier ist, sich nicht an die Gemeinde oder den Gemeindeleitern festhält, sondern an Jesus. Jesus zu kennen. Simon geht mit Jesus. Er erhält einen neuen Namen, Petrus. Er gehört zu denen, die Jesus nachfolgen, ihm zuhören und ihn kennenlernen dürfen. Er verrät Jesus später. Er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Aber anders als Judas weiß Petrus, dass Jesus diejenigen, die sich ihm als Sünder in die Arme werfen, nicht zurückweist. Simon Petrus muss erleben, dass Jesus gekreuzigt wird. Das Kreuz, ein Zeichen der Schuld, ein Zeichen der Hoffnung. Hier zeigt sich, dass wir vor dem gerechten Gott schuldiger und verlorener sind, als wir es je geglaubt haben. Jesus starb den Tod, den wir, du und ich, hätten sterben sollen. Hier zeigt sich, dass wir in Christus von Gott geliebter sind, als wir es je zu hoffen gewagt hätten. Und um das klarzustellen, nein, dieses Zitat ist nicht von mir. Gott selbst nimmt in Christus unsere Schuld auf sich. Ihr verzeiht, wenn ich jetzt nochmal Luther zitiere und dieses Zitat auch schon mal gebracht habe, aber ich könnte das in jeder Predigt bringen. Luther schreibt, daher, mein lieber Bruder, lerne Christus, und zwar den Gekreuzigten. Lerne ihm zu singen und an dir selbst verzweifelnd zu ihm zu sprechen. Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit. Ich aber bin deine Sünde. Du hast das Meine auf dich genommen und mir das Deine gegeben. Du hast angenommen, was du nicht warst, und mir gegeben, was ich nicht war. Anders als Simon wusste Petrus jetzt, dass Jesus die Sünder nicht abweist. Anders als Simon wusste Petrus jetzt, dass Jesus die Sünder nicht abweist. Gerade diejenigen, die nicht selbstgerecht waren, Die Menschen, die ganz offensichtlich Sünder waren, die kamen zu Jesus und sie wurden nicht weggeschickt von ihm. Ich habe jetzt noch einen zweiten Bibeltext. Wir können das ja so machen wie im Kino. Wenn besonders lange Filme laufen, macht man zur Hälfte eine kurze Pause, einmal Beine vertreten. Nein, keine Angst. Es geht ganz schnell. Obwohl schade eigentlich. Also, in Johannes 3, wenn wir einmal weitermachen, gibt es einen Text, der viele Parallelen zu dem 23. Gibt es einen Text, der viele Parallelen zu dem Text in Lukas 5 hat. Wieder Simon, also Petrus, und wieder eine lange Zeit vergeblichen Fischens. Der Unterschied ist folgender. Der Text steht diesmal nicht am Anfang, sondern am Ende des Evangeliums. Jesus wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und das wissen die Jünger, also auch Petrus. Schauen wir uns den Text mal an. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antwortet ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Oberwand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Wir könnten an dieser Stelle noch lange über den Text nachdenken. Aber wieder gab es eine seltsame Anweisung und wieder sprangen die Fische ins Netz. Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, merkt recht schnell, was los ist. Es ist der Herr. Und wie reagiert Petrus jetzt? Was ist aus dem "Geh weg von mir, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch" geworden? Die Reaktion von Petrus ist jetzt: Er springt ins Wasser und will zu Jesus. Ich glaube keine Sekunde, dass Petrus sich jetzt für einen besseren oder weniger sündigeren Menschen hält. Nein. Petrus weiß, dass Jesus gerade für die Sünder gekommen ist. Und was bedeutet das für uns? Ist Jesus nur der Ratgeber oder ist er unser Retter, dem wir gehorsam sind? Und wie soll dieser Gehorsam dann aussehen? Wollen wir uns einen Haufen Vorsätze machen, wie wir bessere und religiösere Menschen werden? Ich glaube, der wichtigste Gehorsam besteht darin, ihm zu glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist und wir nichts zu unserer Errettung beitragen können. Dass wir ihn einmal und immer wieder bitten, der Herr unseres Lebens zu sein. Dass wir sein Wort lesen und darüber nachdenken, nicht als Leistung, sondern um ihn kennenzulernen. Und in all unserer Verdrehtheit, unserem Selbstmitleid, unserer Wut und unserer Verzweiflung über uns oder über die Welt ihm zu vertrauen, dass er am Ende der einzige Heiland und Trost ist. Amen.